Herr, ganz herzlichen Dank für die freundliche und einfühlsame Begrüßung. Es freut mich, in Osnabrück zu sein. Es ist ein bisschen länger her, dass das letzte Mal da war. Ich freue mich auch deswegen, in Osnabrück zu sein, weil unsere Hochschule in St. Georgen eine besondere Verbindung zu Osnabrück hat und dankenswerterweise sehr großzügig vom Bistum unterstützt wird. Ich bin deswegen auch besonders dankbar, dass Bischof Franz Josef gekommen ist. Ich hoffe, er wird die Unterstützung von St. Georgen am Ende dieses Amts nicht bedauern. Es wird auch um das Neue Testament gehen und da muss ich Ihnen einiges auch abverlangen. Ich hoffe, dass es nicht zu viel wird. Ich habe versucht, einfach halt auch nochmal grundsätzlich über diese Frage nachzudenken, ist auch gleich im Neuen Testament. Die Macht missbrauchen, stößt der Hart von ihrem Thron. Das stammt aus einem neuen geistlichen Lied von Martin Schraufstetter. Groß sein lässt meine Seele den Herrn. Musikalisch ist das Lied von einem Schwung bewegt, der inzwischen schon etwas in die Jahre gekommen ist. Es ist eine freie Nachdichtung des Magnificat, dem Lobgesang Marias nach dem Lukas-Evangelium. Dort heißt es wörtlicher, er, von Gott sind Maria, hier stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Oder genauer sogar in der Vergangenheit, er hat Mächtige von Thronen gestürzt und Niedrige erhöht. Maria bringt damit eine Erfahrung aus der Geschichte Israels zum Ausdruck. Zuerst müssen sich ungerechte Machtverhältnisse ändern, erst dann können Menschen wieder frei auf Gott hören. Diese biblische Erfahrung scheint mir auch für die Kirche zuzutreffen, die sich mitten in der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale befindet. Sie erfordert einen Wechsel in der Machtstruktur der Kirche, dieser Aufarbeitung, ohne eine Aufteilung amtlicher Macht, ohne die Teilhabe von Frauen am Weiheamt, ohne die Entmachtung des herrschenden Bildes vom Mann als aktiv, produktiv und dominant, wird Kirche Menschen auch weiter den Zugang zu Gott als Quelle ihres Lebens schwerer machen. Bei dem Missbrauch von Klerikern in der katholischen Kirche geht es nicht primär um Sexualität. Deshalb finde ich auch den Ausdruck sexueller Missbrauch problematisch. Er suggeriert, dass es einen legitimen Gebrauch von Sexualität geben könne. Sexualität ist aber ein Bereich menschlichen Lebens, der wesentlich mit Beziehungen zusammenhängt. Also fast immer irgendwie etwas mit anderen zu tun hat. Und weil bei Sexualität eine andere oder ein anderer dazukommt, kann ich sie nicht einfach gebrauchen, wie etwa ein Musikinstrument, ein Werkzeug oder sonst eine Sache. Bei sexuellem Missbrauch geht es aber vor allem um den Missbrauch von Macht. Wenn das Magnificat verheißt, dass denen die Macht genommen wird, die sie missbrauchen, spricht es ein wichtiges Bedürfnis der Opfer von Missbrauch aus. In seinem Roman Die Geschichte der Einsamkeit, wenn Sie ihn nicht gelesen haben, dann kann ich Ihnen, Ihnen den außerordentlich empfehlen. Ich habe ihn in den Sommerferien innerhalb von 3 Tagen verschlungen. Er ist nämlich spannend und auch sehr schön und einfühlsam geschrieben, obwohl er ein hartes Thema bespricht. In diesem Roman hat John Boyne die Missbrauchsskandale in Irland literarisch verarbeitet. Audrey Yates, ein irischer Priester, ist die Hauptfigur in Boynes Erzählung. Ein einfacher Priester, er trägt sein römisches Kollarhemd und lässt sich gern Pater Yates nennen. Yates stammt aus Dublin und tritt 1972 in das dortige Priesterseminar Clonliffe ein, in dem sicheren Gefühl, zum Priester berufen zu sein. Im Seminar findet er sich vom ersten Tag an mit Tom Cardle in einem einfachen Doppelzimmer wieder. Nur ein Vorhang bietet Schutz zwischen den Betten der beiden. In den 70er Jahren war das in Irland offenbar noch gewöhnlich. Cardle stammt weit aus dem Norden Irlands, aus Wexford, und wird von seinem Vater über mehr als 100 Kilometer mit dem Traktor ins Priesterseminar nach Dublin gebracht. Trotz erster befremdender Erfahrungen freuen sich die beiden an und Pater Yates wird so über die Jahre hinweg derjenige, der Tom Cardle wohl am besten kennt, auch wenn dieser selten den Kontakt mit ihm sucht. Tom Kasel tut sich vom ersten Tag an mit der Ausbildung zum Priester schwer. Auch sein offen ausgesprochener Protest gegen das Seminar und die Bedingungen priesterlichen Lebens kommt nicht an, sondern wird von den oberen Staff geahndet. Nach der Reihe wird Orton Yates bald Seelsorger an einem anerkannten Sportcollege in Dublin, wo er über lange Jahre neben dem Religionsunterricht mit großer Sorgfalt die Bibliothek betreut. Tom Cardle wird dagegen als Priester in einer Gemeinde tätig und dort schon bald des vielfachen schlimmen Missbrauchs schuldig. Das Bistum versucht dies allerdings durch ständig neue Versetzungen von einer Pfarrei in die nächste zu vertuschen. Orton Yates ist in dem Roman kein Mächtiger. Die Macht haben andere, zum Beispiel Kardinal Cordington, ein dem Alkohol zugeneigter älterer Studienkollege von Yates. Aber Yates hätte erkennen können, dass irgendetwas in seinem Freund und Mitbruder Tom Cardle sich zu sehr an einem rechtmäßigen Leben als Priester reibt. Und er hätte vielleicht als einziger Mensch die Möglichkeit gehabt, dies gegenüber den richtigen Personen anzusprechen, auch gegenüber Cardle selbst. Er ist aber nicht einmal eingeschritten, als Tom Cardle eine Nacht im Haus seiner Schwester neben seinem jugendlichen Neffen Aiden verbringt. Als Tom Cardle nach 8 Jahren Haft für sein Missbrauchsverbrechen aus dem Gefängnis entlassen wird, holt ihn Orton Yates dort ab und er fährt ihn in seine neue Wohnung, ein heruntergekommenes Zimmer, das ihm vom Bistum zur Verfügung gestellt wird. Es ist die letzte Begegnung der beiden in dem Roman. Orton muss sich selbst eingestehen, dass er über Tom Cardles offensichtliche Anzeichen sexueller Gewalt immer ein großes Schweigen gelegt hatte. Danach fährt er zu einer kleinen Kirche, die er schon lange vorher einmal aufgesucht hatte. Und John Boyne schreibt, Orton Yates spricht selber in der Ich-Perspektive. Ich kniete und versuchte zu beten, aber mir kamen keine Gebete in den Sinn. Ehe ich wusste, wie mir geschah, lag ich vor euch links auf der harten Erde, genauso wie der weinende Mann damals dagelegen hatte. Ich spürte den kühlen Boden, schloss die Augen und in diesem Moment wusste ich, dass ich nicht an meiner Schule bleiben konnte, obwohl ich mich jahrelang so sehr danach gesehnt hatte, dorthin zurückzukehren. Ich musste mein Leben ändern, ich musste mich neu erfinden, ob innerhalb oder außerhalb der Kirche. Ich konnte mich nicht länger hinter den Mauern der Schule verstecken. Orton Yates entscheidet sich, seine lang erträumte klerikale Insel in der Schule hinter den Mauern, die ihn vor den Anfragen an Priestertum und Kirche geschützt haben, zu verlassen. Aber wie kann es weitergehen? In Irland waren Macht und die soziale Achtung vor Priestern und der kirchlichen Hierarchie wesentlich stärker in gesellschaftlichen Strukturen verflochten als in Deutschland. Selbst in katholischen Landstrichen, etwa im Emsland, an Osnabrück zu denken, hat Kirche in Deutschland nicht die identitätsbildende Bedeutung gehabt wie in Irland. Daher trifft auch der Zusammenbruch gesellschaftlicher Achtung vor der kirchlichen Hierarchie in Irland noch wesentlich tiefer in ihr Herz als in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass sich in Deutschland nicht ähnliche Fragen stellen. Wie kann es weitergehen? Diese Frage stellt sich in meiner Sicht weniger wegen der niederschmetternden Statistiken für die kommenden Jahre. Sie hat vor allem einen geistlich-theologischen Grund. Dass Menschen nicht mehr beten können, dafür können sie verschiedene berechtigte Gründe haben. Schicksalsschläge können Menschen so zusetzen, dass sie sich mit Gott am Ende fühlen. Es gibt aber viele Menschen, die deshalb nicht mehr beten können, weil sie mit den kirchlichen Machenschaften nicht mehr fertig werden. Kirche, deren Aufgabe ist, Menschen mit Gott in Beziehung zu bringen, stellt sich dann mit ihrer Macht Menschen in den Weg, die aufrichtig nach Gott suchen. Pater Hans Steuner wurde in den vergangenen Monaten häufiger mit der Analyse zitiert, dass die katholische Theologie sich den Fragen aus dem klerikalen Missbrauch noch nicht gestellt habe. Die Bischöfe, so Zollner, führen zwar viele Maßnahmen zur Missbrauchsprävention in ihren Bistümern ein, aber sie tun es nur aufgrund des Drucks von außen, aber nicht aus den Herzen heraus, nicht weil es das Evangelium gebietet, so Hans Zollner. Hans Zollner vermisst dagegen die Frage, was will Gott uns mit diesem Thema, diesem Skandal sagen? Und er klagt eine grundsätzliche Reflexion auf die Missbrauchskrise ein. Pater Zollners Kritik trifft die deutsche Situation nur zum Teil. Seit der Veröffentlichung der MHG-Studie im vergangenen Jahr, aber auch vorher schon, gab es in Deutschland eine Reihe theologischer Reflexe auf die Missbrauchsthematik und auch entsprechend verantwortungsbewusste Reaktionen von Bischöfen. Dennoch muss ich ehrlich eingestehen, dass ich lange gedacht habe, der Missbrauchsskandal könne etwas bleiben, das meine theologische Arbeit als Neutestamentler eher am Rande berührt. Auch die notwendigen Änderungen der Machtverhältnisse habe ich vor allem als organisatorische Fragen gesehen, weniger als Glaubensfragen. Die folgenden Gedanken, und jetzt wird es dann fachlich zum Neuen Testament, sind daher noch ein erster Versuch zu einem neuen Lesen des Neuen Testaments mit den Erfahrungen des Missbrauchs. Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, die eine Übersetzung gibt, wieder Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Dieses Jesuswort bei Markus und Matthäus ist in der vergangenen Zeit gelegentlich auf Priester bezogen worden, die Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Jesus spricht hier in bildhafter Weise von Verletzungen, die Kleinen angetan werden. Das Verb zu Fall bringen, im Griechischen skandalizo, von dem unser Fremdwort Skandal stammt, meint eigentlich ein Fallholz zwischen die Beine zu werfen, etwa bei der Jagd, damit ein Tier strauchelt und verletzt oder halbtot liegen bleibt. Für Menschen, die Kleinen das Leid antun, das Jesus mit dieser bildhaften Rede andeutet, spricht Jesus eine der scharfsten Warnungen im Evangelium aus. Der emeritierte Papst Benedikt hat im Frühjahr dieses Jahres mit einem Aufsatz im Bayerischen Klerusblatt auf die Missbrauchskrise und den Vatikanischen Kinderschutzgipfel vom 21. bis zum 24. Februar dieses Jahres reagiert. Darin ist er auch auf dieses Jesuswort eingegangen. Die Überlegungen des Papa Emeritus sei hier etwas ausführlicher zitiert. Angesichts des Umfangs der Pädophilie-Verfehlungen, schreibt Papst, der emeritierte Papst Benedikt, ist ein Wort Jesu neu ins Gedächtnis gedrungen, welches sagt, wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Markus 9,42. Dieses Wort spricht in seinem ursprünglichen Sinn, so Benedikt, nicht von sexueller Verführung von Kindern. Das Wort die Kleinen bezeichnet in der Sprache Jesu die einfachen Glaubenden, die durch den intellektuellen Hochmut der sich gescheit dünkenden in ihren Glauben zu Fall gebracht werden können. Jesus schützt hier das Gut des Glaubens also mit einer nachdrücklichen Strafdrohung an diejenigen, die daran Schaden tun. Die moderne Verwendung des Satzes ist in sich nicht falsch, aber sie darf nicht den Ursinn verdecken lassen. Josef Ratzinger kommentiert zu dem von ihm vermeintlich aufgedeckten Ursinn des Jesuswortes dann weiter. Wenn man heute diese in sich klare Auffassung vorträgt, trifft man im Allgemeinen bei der Frage des Schutzes des Rechtgutes Glaube auf taube Ohren. Der Glaube erscheint im allgemeinen Rechtsbewusstsein nicht mehr den Rang eines zu schützenden Gutes zu haben. Dies ist eine bedenkliche Situation, die von den Hürden der Kirche bedacht und ernst genommen werden muss. Ich möchte nicht länger auf die Problematik dieses Schreibens überhaupt eingehen und auch nicht länger darauf, mit welcher Arroganz Josef Ratzinger hier seine Deutung eines Jesuswortes vorträgt, wenn er von dem intellektuellen Hochmut der sich Gescheitdünkenden spricht. Sein Anliegen ist offenbar, die einfachen Glaubenden gegen vermeintlichen Hochmut zu schützen. Dieses Anliegen kann ich gut teilen, aber ich meine, dass es nicht hilft, eine saubere wissenschaftliche Diskussion biblischer Stellen gegen dieses Anliegen auszuspielen. Der Ursinn des Wortes, den Josef Ratzinger formuliert, ist nämlich nicht so klar, wie er dies vorgibt. Es stimmt, dass Jesus mit den Kleinen, die an ihn glauben, schlicht die Glaubenden meinen kann. Und dies sich nicht unbedingt auf Kinder bezieht, sondern auf Kleine, die in ihrem Glauben bedrängt werden. So spricht Jesus von den Jüngeren und Jüngern häufiger als den Kleingläubigen, Oligopistoi, zum Beispiel Matthäus 6,30 und andere Schriftstellen, die ich gerne nachlesen kann. Dies wird aber vor allem für das Matthäus-Evangelium diskutiert, auf das ich noch zurückkomme. Das Jesuswort steht aber schon im älteren Markus-Evangelium in einem Zusammenhang, der diese Bedeutung nicht nahelegt. Kurz vorher stellt Jesus dort den Jüngern, die sich über Machtfragen unterhalten, wer von ihnen der Größte sei, ein Kind in die Mitte und nimmt es in seine Arme. Markus 9,36. Darauf folgen zwei kurze andere Worte und darauf die scharfe Warnung Jesus an diejenigen, die einem von diesen Kleinen ein Leid antun. Diesen Kleinen ist wörtliches Zitat. Bei Markus bezieht sich das Demonstrativpronomen diese, daher also wahrscheinlich auf das Kind zurück. Jesus warnt alle, die Kinder verletzen. Auf dieses Wort folgen bei Markus weitere Warnungen in ähnlicher Schärfe. Jesus richtet diese Warnung aber nicht an Menschen, die Kinder zu Fall bringen, sondern an diejenigen, die durch Teile ihres eigenen Körpers zu Fall gebracht werden. Wenn dich deine Hand zu Fall bringt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Wenn dich dein Fuß zu Fall bringt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zu Fall bringt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Der Zusammenhang mit dem unmittelbar vorangehenden Jesuswort gibt diesen unerbittlichen Warnungen wohl am besten folgenden Sinn. Jesus spricht damit direkt mögliche Gewalttäter an Kindern an. Potenzielle Täter sollen auch schon beim ersten Aufkommen vom Gewaltgedanken nicht versuchen, irgendeine Form von Kompromiss mit ihnen einzugehen. Sie sollen sich vielmehr so weit wie möglich gegen solche Gedanken schützen, sonst geraten sie in eine Situation, in der sie ihre Gewaltwünsche nicht mehr zurückweisen können. Es ließe sich nun noch diskutieren, über welche Gewalt oder welches Unrecht an Kindern Jesus hier spricht. Der bedrohte Glaube der Kinder ist hier vom Zusammenhang aber wenig wahrscheinlich. In Frage kommen vielmehr die Vernachlässigung von Kindern, grausame Erziehungsmaßnahmen wie Prügelstrafen, Kinderarbeit oder auch Anleitung zur Bettelei oder zur Kriminalität. Solches Leid erfuhren Kinder in der Umwelt verbreitet, und sie erfahren es bis heute. Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass sexuelle Gewalt an Kindern gemeint ist. Das griechische Wort für Kleine muss sich nicht auf Babys oder Kleinkinder beziehen, und das Kind, das Jesus in die Mitte seiner Jünger stellt, kann mit dem griechischen Wort Paidion, so steht es da, ein 14-Jähriger gewesen sein. Das ist ein Alter, in dem vielen Jugendlichen sexuelle Gewalt angetan wird. Das Verb zu Fall bringen wird in der biblischen und jüdischen Literatur häufiger im sexuellen Zusammenhang verwendet. Auch Hand, Fuß und Auge können für sexuelle Verführungen stehen. Der lustvolle Blick hatte sogar sprichwörtlich sexuelle Konnotationen. Wahrscheinlich hat Jesus daher scharf vor sexueller Gewalt gegenüber Kindern gewarnt. Dies ist zumindest die naheliegende Bedeutung dieses Wortes im ältesten Überlieferungszusammenhang bei Markus. Im jüngeren Matthäus-Evangelium, in Kapitel 18, in den Versen 1 bis 14, ist das Jesuswort in einen noch größeren Zusammenhang hineingestellt. Dabei hat Matthäus die Warnung vor sexueller Gewalt gegenüber Kindern im Vergleich zu seiner Vorlage bei Markus noch deutlicher gemacht. Die kurze Mahnung zur Duldsamkeit, die vorher in Markus 9, 38 bis 41 noch den Zusammenhang unterbrochen hat, ist bei Matthäus weggelassen. So verweist die Warnung vor dem Unrecht an Kindern unmittelbar auf das Kind in der Mitte der Jünger zurück. Gleichzeitig ist die Warnung bei Matthäus noch um einen apokalyptischen Weheruf ergänzt. In Kapitel 18, in Vers 7. Wehe der Welt wegen der Skandale. Es ist nämlich notwendig, dass die Skandale kommen, aber wehe den Menschen, durch den der Skandal kommt. Wahrscheinlich hat das Matthäus-Evangelium diesen Weheruf auch aus sprachlichen Gründen ergänzt. Denn auch hier findet sich das griechische Wort Skandalon. Ich habe es hier einfach als Fremdwort wiedergegeben und es verbindet eben aber auch mit dem Verb Skandalizo, für das ich mit zum Fall bringen übersetzt habe. Ich halte aber für wahrscheinlich, dass der Evangelist mit dem Weheruf auch inhaltliche Gründe hatte. Nämlich, er hatte eigentlich die Jesusgemeinde in der griechisch-römischen Diaspora im Blick, die sich noch stärker als die Jesusbewegung in Palästina mit sexuellen Verhältnissen zwischen erwachsenen Männern und heranwachsenden Jugendlichen konfrontiert sah. Sexuelle Beziehungen von erwachsenen Lehrern zu jugendlichen Schülern waren in bestimmten griechisch-hellenistischen Kulturmilieus nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, sondern auch als Erziehungsmethode anerkannt. Im Judentum in Palästina wurden sie dagegen scharf abgelehnt. Deshalb hat der Evangelist die Erfahrungen der Jesusgemeinde mit Pädosexualität als Zeichen der apokalyptischen Bedrängnis vor dem nahe bevorstehenden Ende gedeutet. Jesus spricht dann bei Matthäus gleich noch zwei weitere Male von den Kleinen. Er warnt davor, die Kleinen gering zu schätzen, denn ihre Engel im Himmel schauen das Angesicht des Vaters, Matthäus 18,10. Und direkt darauf erzählt Jesus das Gleichnis von einem verlorenen Schaf, für dessen Suche der Hirte das Leben von 99 Schafen auf das Spiel setzt. Bei Matthäus beendet dieses Gleichnis diesen Zusammenhang mit dem Satz: So ist auch der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass nicht eines dieser Kleinen verloren geht. Matthäus 18,14. Die verschiedenen Überlieferungsstoffe sind bei Matthäus offensichtlich von einer Redaktion bewusst in dieser Reihenfolge zusammengestellt worden. Es ist nun möglich, dass die Bedeutung von die Kleinen in dieser Zusammenstellung irgendwann wechselt und damit nicht mehr Kinder, sondern schlichte, einfache Glaubende gemeint sind. Das vermutet diesmal nicht Josef Ratzinger, sondern Ulrich Lutz, ein weithin anerkannter Matthäus-Exeget. Dies scheint mir aber auch hier die unwahrscheinlichere Erklärung. Für viel plausibler halte ich, Matthäus hat diese Komposition von Jesus-Worten im Blick auf Kinder und Jugendliche und auf ihre Bedrohungen im neuen gesellschaftlichen Umfeld seiner Jesusgemeinde geschaffen. Diese befand sich wahrscheinlich im Osten des Römischen Reiches in einer griechischsprachigen Umgebung und war vermutlich städtischer, gebildeter und stärker hellenistisch geprägt als die Welt der ersten Jesusbewegung in Galiläa. Deshalb musste sich die matthäische Jesusgemeinde neuen Herausforderungen stellen. Und dazu gehörte, dass Kinder und Jugendliche leichter Opfer sexueller Gewalt werden konnten, denn männlicher Sexualität waren für den sexuellen Verkehr mit Kindern in hellenistischer Kultur keine vergleichbaren gesellschaftlichen Grenzen gesetzt, wie in Palästina. Die Jesus-Überlieferung der Matthäus-Gemeinde weiß aber um die Verletzbarkeit von Kindern und Jugendlichen durch sexualisierte Gewalt und sie stellt sie deshalb unter besonderen Schutz. Kinder und Jugendliche gehören mit ihren Engeln in die unmittelbare Umgebung Gottes. Jedes einzelne verletzte Kind und jeder einzelne Jugendliche, der sexuelle Gewalt erfahren hat, ist wert, dass die ganze Gemeinde versucht, sie wieder zu erreichen. Diese Sorge muss sogar so weit gehen, dass die Gemeinde alle anderen Sorgen dabei aufs Spiel setzt. Diese Bedeutung bekommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf bei Matthäus. Dabei möchte ich nicht bestreiten, dass die Bezeichnung Kleider bei Matthäus und auch ursprünglich bei Jesus Glaubende allgemein meinen kann. Aber dann weniger deshalb, weil sie im Glauben nicht genügend gefestigt gewesen wären, sondern vielmehr, weil sie in der damaligen Gesellschaft Kleine waren. Arme, hungernde und verletzte Frauen und Männer, denen die Vergnügungen einer reichen, satten Partygesellschaft verschlossen waren. Die Menschen, die Jesus am Anfang gefolgt sind, konnten sich aus ihren eigenen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen als Opfern von Gewalt identifizieren. Deshalb werden sie Kleine genannt. Auch die spätere Gemeinde bei Matthäus hat gesellschaftliche Gewalt erfahren. Und diese Gewalt ist nicht nur von außen in die Gemeinde hereingetragen worden, sondern sie ist in ihr selbst gewachsen. Gewalt wurde von Tätern innerhalb der Gemeinde erfahren und deshalb kritisiert. Sie wurde von gesellschaftlichen Strukturen befördert, mit denen die Gemeinde verwoben war und die sich als patriarchal bezeichnen lassen. Die Verflechtung von Kirche in patriarchale Strukturen scheint mir heute nicht groß anders. Deshalb ist es immer problematisch, wenn Vertreter der Kirche den moralischen Zeigefinger gegenüber anderen erheben, bei Missständen, von denen sie selbst innerhalb der Kirche betroffen sind. Selbstkritik wäre da vielmehr als erste Antwort gefragt. Patriarchat, die Herrschaft von Vätern, ist schon lange nicht mehr nur ein feministischer Kampfbegriff. Dieser Ausdruck lässt sich deskriptiv verwenden als Beschreibung der herrschenden Verhältnisse in der Bibel. Und dort hat er auch seinen Ursprung, seinen sprachlichen Ursprung. Das griechische Wort Patriarcha, das lateinische Wort Patriarcha, griechisch Patriarches, ist im Neuen Testament eine Bezeichnung für die biblischen Stammväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob und auch für den König David. Die sozialen und familiären Beziehungen der Erzväter Israels wurden also schon im Neuen Testament als Vaterherrschaft verstanden. Und tatsächlich werden die Erzmütter, die Frauen der Erzväter, Sarah, Rebekka, Lea und Rachel, in den biblischen Schriften viel seltener erwähnt und noch seltener die Sklavinnen, mit denen die Erzväter Kinder gezeugt haben, die Söhne Israels. Hagar, Bilha und Silpa. Gottes Wort ist in eine patriarchal strukturierte Welt ergangen. Und das gilt auch für die hellenistisch-jüdische Welt des Neuen Testaments in Palästina und in der jüdischen Diaspora. Auch dort waren Haus, Staat und Himmel patriarchal organisiert. Dem römischen Vaterfamilias kam im Haus die gesamte Macht zu. Die Mitglieder des Hauses, einschließlich der Ehefrau, der Kinder und der Sklavinnen und Sklaven, galten als sein Eigentum. Er hatte das Recht, sexuell neben der Ehefrau auch mit Sklavinnen und Sklaven zu verkehren, unabhängig von ihrem Alter. Allerdings wurde der sexuelle Verkehr des Patriarchen mit anderen Partnerinnen und Partnern als der Ehefrau auch als ethisch problematisch empfunden. Ein rücksichtsvoller Umgang mit der Ehefrau und den anderen Hausmitgliedern beruhte aber nicht auf rechtlichen Grundlagen, sondern auf dem Wohlwollen und dem moralisch gebildeten Verhalten des Hausherrn. Die Form des Patriarchats in der jüdischen Welt lässt sich etwa in der Weisheitsschrift Jesus Sirach aufzeigen. Jesus ben Sirach war ein jüdischer Lehrer für männliche Jugendliche in Jerusalem im 2. Jahrhundert vor Christus. Sein Ziel war, diese männlichen Jugendlichen zu erwachsenen moralischen Subjekten heranzuziehen. So sollten sie als Väter Verantwortung tragen für den Schutz ihrer Kinder und dazu gehörte auch der Schutz der Keuschheit ihrer Töchter bis zu der Zeit, da sie verheiratet werden sollten. Sexualität war für Jesus Sirach daher vor allem angstbesetzt, Ängste vor Zügellosigkeit und Kontrollverlust. Von den jungen Männern, die Jesus Sirach erzog, erwartete er sich die spätere Beherrschung sexueller Wünsche in ihrer gesamten Hausgemeinschaft. Frauen betrachtete er dagegen darin als Bedrohung für die Männermoral. So schreibt Jesus Sirach 9,2-3, gib deine Seele nicht einer Frau hin, sonst tritt sie deine Stärke mit Füßen. Nähere dich nicht einer Frau, damit du nicht in ihre Schlingen gerätst. Gibt es noch andere? Homos oder Malmos, je nachdem, wie Sie das beurteilen wollen, wenn Sie das Kapitel 9 dann mal durchlesen. Die von Jesus Sirach erzogenen Jugendlichen werden als Väter hoffentlich oft mit Güte auf ihre Frauen und ihre Töchter und Söhne geachtet haben. Aber ein Recht auf das Wohlwollen der Väter hatten Frauen, Kinder und Jugendliche nicht. Auch damit das Frauen für ihr eigenes Handeln moralisch Verantwortung tragen könnten, rechnet Jesus Sirach nicht. Patriarchale Strukturen waren und sind daher systematisch sexistisch. Sie schreiben Frauen wie Männern bestimmte Geschlechtsstereotypen vor. Zur sexistischen Zuschreibung der Geschlechterrollen gehörte, dass Frauen als passiv empfangend und gebärend gelten, Männer hingegen als aktiv und zeugend. Gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen wie unter Männern passt nicht in dieses sexistische System. Biologisch wurden Frauen als fruchtbarer Ackerboden, das ist ein Zitat, gesehen, in den der Mann seinen Samen einließ, um Kinder zu erzeugen. Die sprachlichen Ausdrücke für das sexuelle Zusammenkommen von Frau und Mann im Deutschen lassen den patriarchalen Ursprung bis heute erkennen. Das Evangelium nach Matthäus ist nun deshalb interessant, weil es zeigt, wie sich eine Jesusgemeinde schon früh mit patriarchalen Strukturen auseinandersetzt, die sich auch in ihrer Mitte breit machen. Dazu entwickelt Matthäus die Vorstellung eines theologischen Patriarchats Gottes. Männliche Funktionsträger in der Gemeinde, Lehrer und Propheten, dürfen sich nicht Vater nennen lassen. Auch kein irdischer Vater darf das. So Matthäus 23,9. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Dieses Jesuswort findet sich nur bei Matthäus. Herrschaftliche Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, auch Jüngerschaftsverhältnisse, lehnt Jesus bei Matthäus konsequent ab. Die Christusglaubenden sollen sich untereinander vielmehr als Gemeinschaft von gleichrangigen Schwestern und Brüdern verstehen. Allein Gott erkennt das Matthäus-Evangelium als Vater an. Die Herrschaft irdischer Väter erhält durch Gottes Herrschvaterschaft keine zusätzliche religiöse Legitimation. Vaterschaft und Elternschaft in der Familie werden nicht religiös überhöht. Die Familie ist kein Abbild der innertrinitarischen Beziehungen Gottes, wie dies in vatikanischen Dokumenten oft dargestellt wird. Eine solche geistliche Sicht auf Familie, die vielleicht auch ihr Recht haben kann, verschärft auch noch das erlebte Unrecht, wenn Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt geworden sind. Bei Matthäus ist das Familienoberhaupt, der Patriarch, durch Gottes Patriarchat entmachtet. Gott ist anders als jeder irdische Vater. Gerade die Nicht-Analogie von Gottes Vaterschaft wird betont. So auch in dem Gebet, das Jesus in der Mitte der Bergpredigt lehrt, unser Vater im Himmel. Dieser himmlische Vater besorgt das Brot für die, die danach hungern. Von ihm bekommen sie regelmäßig zu trinken und zu essen, wie die Vögel am Himmel, und er kleidet sie schöner als die Lilien auf dem Feld. Gott wirbt als himmlischer Vater auch dafür, dass keinem derer, die an ihn glauben, ein Leid zugefügt wird. Kein Haar soll ihnen gekrümmt werden. Gott nimmt sich in seiner Vaterschaft selbstverständlich auch der Kinder und Jugendlichen an, die in ihrer Welt der Macht erwachsener Männer rechtlos ausgesetzt waren. Damit komme ich zu meinem allmählich gegen Ende und zum Schluss. Das Matthäus-Evangelium ist nur ein neutestamentliches Beispiel dafür, wie sich ein Teil der ersten Jesusbewegung mit dem Patriarchat auseinandersetzt. Es gibt auch andere Beispiele. Die Pastoralbriefe etwa arrangieren sich mit dem Patriarchat nach griechisch-römischem Vorbild. Schon in den Haustafeln einiger Briefe zeigen sich Annäherungen ab. Der Kolosserbrief ermahnt Väter zu einem menschlich milden Umgang mit ihren Kindern. Die Pastoralbriefe übernehmen aus dem römischen Patriarchat die Vorbildrolle des Vaters als guter Vorsteher einer Hausgemeinschaft. Jede sexuelle Ausbeutung durch den Hausherrn, etwa auch von Sklavinnen und Sklaven, wird daher klar abgelehnt. Christliche Amtsträger, Bischof und Diakon sollen vielmehr ihren Frauen gute Ehemänner sein. Die Pastoralbriefe versuchen so, christliches Leben an das Patriarchat anzupassen. Die Verantwortung für das häusliche Leben bleibt aber bei den Patriarchen. Diese Übernahmen aus dem Patriarchat lassen sich nicht einfach dadurch wegerklären, dass die Pastoralbriefe im Unterschied zu den Evangelien als Städteschriften abgewertet werden. Wie diese, wie die Evangelien, gehören auch die Pastoralbriefe mit zu den kanonisch anerkannten Schriften im Neuen Testament. Ebenso wenig stimmt allerdings das verbreitete Denkmuster, dass die Reich-Gottes-Botschaft Jesu nur durch die Geschichte hin bewahrt werden konnte, weil die Jesusbewegung sich die griechisch-römischen Machtstrukturen angeeignet hat, etwa in einem christlichen Liebespatriarchalismus. Die Vorstellung von einem charismatischen Aufbruch Jesus, der dann in amtlich-gesellschaftliche Formen institutionalisiert werden musste, um zu überleben, ist eine verbreitete Selbstrechtfertigung patriarchaler kirchlicher Strukturen. Das Christentum hat aber vielmehr dort mit seiner emanzipatorischen Kraft zur gesellschaftlichen Veränderung überlebt, wo seine eschatologischen Hoffnungen wachgehalten wurden und nicht dort, wo es sich an das griechisch-römische Patriarchat angepasst hat. Patriarchat bleibt deshalb als ein analytischer Ausdruck hilfreich. Es steht für gesellschaftliche Machtstrukturen, in die das Wort Gottes in seiner Geschichte mit den Menschen hinein verwoben ist. Auch Matthäus teilt diese Strukturen und erledigt sie nicht. Vermutlich richtete sich sein Evangelium vor allem an männliche Leser als Propheten und Lehrer in der Gemeinde. Frauen sollen zwar von diesen Männern gerecht behandelt werden, aber von einer Einbeziehung von Frauen als Prophetinnen und Lehrerinnen kann ich bei Matthäus auch nichts finden. Ähnliches gilt für Paulus. Nach seiner Taufüberlieferung kamen Juden wie Griechen, Sklaven wie Freie, Frauen wie Männer in gleicher Weise Teil an der Gemeinschaft, die sich als Leib des Messias Jesus in der Welt versteht. Galater 3, 28. Aber was das im Einzelnen bedeutet, hat Paulus nicht ausgeführt. Da hielt er vielmehr daran fest, dass der Mann das Haupt der Frau sei. Männer sollen kurzes Haar tragen, Frauen dagegen langes und den Kopf bedecken wegen der Engel, 1 Korinther 11. Und diese Haartracht hält Paulus sogar für naturgegeben, dabei weiß jedes Kind, dass sie von Schere und Rasierapparat bestimmt wird. Auch Jesus ist nicht in einem patriarchalen Vakuum aufgewachsen, sondern dadurch geprägt. In diesen Strukturen spricht er vom Leben in Fülle. Möglicherweise waren ungerechte Strukturen gegenüber Frauen und Kindern ein Grund dafür, dass er selber keine Familie gegründet hat, sondern sein Haus als ein armer Wanderlehrer irgendwo auf dem Weg zu den Menschen gesucht hat. Das sexuelle Zusammenkommen von Frau und Mann war für ihn eine gute Schöpfungsgabe Gottes. Wie weit er es aber auch als eschatologische Zukunft gesehen hat, ist unsicher. Vielleicht hat Jesus Gottes eschatologische Befreiung auch als Befreiung von Sexualität überhaupt erhofft, weil sie zu sehr mit patriarchaler Gewalt verbunden war. Als ihn die Sadduzäer auf das patriarchale Recht ansprechen, nachdem eine Frau einfach von einem Mann zum anderen weitergegeben wird, antwortet er, die Auferstandenen werden nicht mehr heiraten, sondern wie die Engel leben, Markus 12, 25. Aber auch die Hochzeit ist für Jesus ein Bild eschatologischer Hoffnung. Und bei seinem allerersten Zeichen sorgt er nach Johannes dafür, dass der Wein bei der Hochzeit weiter fließen kann. Mir scheint daher, das Neue Testament gibt in den Missbrauchserfahrungen keine Gebrauchsanweisungen für Kirche heute. Es gibt aber den Begriff des Patriarchats als analytischen Begriff an die Hand, der hilft, heutige Situationen von Kirche zu verstehen. Und es lässt christliches Leben in der Kirche von seinen eschatologischen Hoffnungen her wieder neu verstehen. mit der Hoffnung im Neuen Testament können wir auch christliches Leben mit ihm neu begreifen. Diese eschatologischen Hoffnungen erwarten eine Zukunft für die Armen, Hungernden und Weinenden, weil Gottes Macht den Machtfaktoren für ihre Bedrückung ein Ende setzt. Und damit auch den patriarchalen Strukturen, die Missbrauch begünstigen. Als Ausdruck dieser Hoffnung hat Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen ein Kind in die Mitte gestellt. Das war keine romantische Idealisierung von Kindern, sondern ein prophetisches Zeichen. Alle, die so klein, schutz- und rechtlos sind wie Kinder mit ihren Verletzungen, gehören in die Mitte von Gottes anbrechendem Reich. Das klingt vielleicht nach einer eschatologischen Vertröstung, will es aber nicht sein. Denn eine Kirche nimmt, wenn sie christlich sein will, immer Orte der eschatologischen Hoffnung vorweg. Sie ist nicht nur Zeichen der eschatologischen Hoffnung, sondern auch Ort, an dem ihre Erfüllung erfahrbar wird. Kirche bewegt sich überall dort auf den Hoffnungsspuren des Neuen Testaments, wo denjenigen, die die Macht missbrauchen, die Macht genommen wird. Dort, wo Reiche nach Hause geschickt werden, wo Hochmütige sich davonträumen, wo Hungernde gemeinsam am Tisch Platz nehmen können und Gott sie dort alle der Reihe nach bedient. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.